Liebe Gemeinde, du bist ein Gott, der mich sieht. Ein spannendes Thema, eine Jahreslosung. Und mein Wunsch ist es, dass wir das wirklich glauben können. Das, was du auch, Bodo, gerade so gesagt hast, dass wir vertrauen können, dass Gott ein Gott ist, der uns sieht. Wie den Sperling, an jeden Einzelnen von uns. Ich habe heute Morgen die Losung gelesen, ein Wort aus dem ersten Buch Mose, Kapitel 41. Und da sagt Josef: Gott hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Die Geschichte von Josef ist bekannt. Von seinen Brüdern als Sklave verkauft, landet er dort schließlich im Gefängnis in Ägypten, wird anschließend der höchste Staatsbeamte nach dem Pharao. Und schließlich rettet er in einer Hungersnot vielen Millionen Menschen und auch seiner eigenen Familie das Leben. Und dann erkennt auch ein Josef: Du bist nicht nur ein Gott, der mich sieht, du hast mich wachsen lassen in dem Land meines Elends. Das ist uns ja auch begegnet schon in dem Wort der Hagar. Sie hat ja dieses Wort gesprochen. Du bist ein Gott, der mich gesehen hat in meinem Elend. Gott sieht sie an dem Brunnen des Lebendigen. Und dort, in dieser lebensbedrohlichen Situation, erkennt sie: Du bist ein Gott, der mich sieht. Wir haben schon von Abraham gehört. Was war das für ein schwerer Weg? Er sollte seinen Sohn opfern auf dem Berg Moria. Bis in letzter Situation, wo Gott eingreift und er erkennt: Du bist ein Gott, der mich sieht auf dem Berg Moria, der Ort Golgatha. Und dort auf Golgatha gibt Gott seinen Sohn dahin, aus Liebe zu uns. Und dieses eine Auge, das wir dort sehen, das andere ist gerade so ein bisschen runtergefallen, aber diese Augen, die uns vom Kreuz her ansehen, sagt uns doch: Du bist ein Gott, der mich sieht vom Kreuz her. Du siehst uns mit den Augen der Liebe und deine Liebe steht unumstößlich fest. Egal, wie es mir geht, wie schwierig die Lebenssituation auch ist, egal wie das, was mir begegnet, wie unverständlich es auch im Moment ist. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und ich könnte das als persönliches Zeugnis auch noch anschließen. Ich war 14, da starb meine Mutter. 2 Jahre später, ich war 16, stirbt mein Vater. Ich komme zu dem jüngsten Bruder meines Vaters. Nach einem Jahr sagt er mir: Reinhard, du musst zu dem Onkel Gustav gehen. Ich lasse mich scheiden. Du kannst hier nicht mehr bleiben in Göttingen. Und der Onkel Gustav sagt: Wir haben ja schon deinen Bruder aufgenommen. Die Wohnung ist zu klein. Wir können dir nur ein möbliertes Zimmer besorgen. Und dann steht da eine Anzeige eines Tages in der Zeitung: Ruhiger älterer Herr gesucht für möbliertes Zimmer. Naja, ich war 17. Ruhiger älterer Herr. Und diese Familie dort in Lüdenscheid, bei der ich dann 4 Jahre in diesem möblierten Zimmer mit Familienanschluss gelebt habe, das waren Christen. Und auf diese Art und Weise bin ich zum Glauben gekommen. Du bist ein Gott, der mich sieht. In der Situation habe ich nicht geglaubt, dass es einen Gott gibt, dass es überhaupt einen gibt, der mich sieht. Und im Nachhinein stelle ich fest: Ja, bei all dem Schrecklichen, bei all dem Schlimmen, was ich da erlebt habe und gar nicht verstanden habe, ist Gott doch ein Gott, der mich im Grunde genommen nie aus dem Auge gelassen hat, mich immer gesehen hat. Heute wollen wir noch einen Schritt weitergehen, und zwar ins Neue Testament hinein. Du bist ein Gott, der mich sieht, Jesus begegnen, der unsere Einsamkeit sieht oder der mich in meiner Einsamkeit sieht. Ich lese dazu einen Bibeltext aus dem Johannesevangelium, Kapitel 5, die Verse 1 bis 9, die Heilung eines Kranken am Teich Bethesda. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem ein Schaftor, ein Teich, der heißt auf Hebräisch Bethesda. Und dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Und eine spätere Handschrift fügt dann die nächsten beiden Verse zur Erklärung noch hinzu. Sie warteten darauf, dass sich das Wasser bewegte, denn der Engel des Herrn fuhr von Zeit zu Zeit herab in den Teich und bewegte das Wasser. Wer nun zuerst hineinstieg, nachdem sich das Wasser bewegt hatte, der wurde gesund, an welcher Krankheit er sich auch hielt. Dies eine Erklärung einer späteren Handschrift, die im ursprünglichen Text so nicht gestanden hat. Der ursprüngliche Text geht dann weiter. Es war aber dort ein Mensch, der lag 38 Jahre lang krank. Als Jesus den liegen sah, ich wiederhole, als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange dort krank gelegen hatte, spricht er zu dem Kranken: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortete ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich hinkomme, so steigt ein anderer vor mir hinein. Da spricht Jesus zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh. Und sogleich wurde der Mensch gesund und nahm sein Bett und ging hin. Der Tag, an dem dies geschah, war ein Sabbat. Liebe Gemeinde, ich habe keinen Menschen. Mit diesem biblischen Wort stehen wir mitten in der Gegenwart. Eine Bibelauslegerin, Ricarda Huch, hat zu diesem Vers einmal geschrieben: In der Bibel stehen lauter alte Geschichten, die jeden Tag neu passieren. Ich habe keinen Menschen. So klagte einst dieser Mann in Jerusalem, der seit 38 Jahren dort krank gelegen hatte. Er war dadurch in völliger Einsamkeit und trostlose Verlassenheit verbannt. Tag für Tag, Woche um Woche, Jahr um Jahr hat er dort sein Leben gefristet. 38 Jahre lang. Niemand interessierte sich für seine Krankheit. Keiner sah nach ihm. Er war allein mit seinem Leiden. Er war allein übrig. Gewiss, von Amts wegen hatte man einiges getan zur Milderung der Not. Man hatte dort 5 Hallen gebaut für die Kranken, dort errichtet. So hatten sie wenigstens ein wenig Schutz vor der sengenden Sonne oder vor den Wassergüssen in der Regenzeit. Ein Siechenhaus, so nannte man das wohl früher, war gebaut worden und dorthin hatte man die Kranken abgeschoben. Doch das war auch alles. Am Anfang, als bei diesen Kranken sich die ersten Spuren der Krankheit zeigten, da waren einige Angehörige immer noch mal vorbeigekommen, hatten ihr Mitgefühl ausgedrückt, einen Blumenstrauß mitgebracht, auch etwas zu essen. Aber dann waren die Besuche immer weniger geworden und schließlich hatten sie sogar ganz aufgehört. Wer hält das auch schon durch? 38 Jahre lang. So liegt er auf der Schattenseite des Lebens, dieser Mann in Jerusalem. Und von drüben, vom Tempelplatz her, da hört man die Klänge der festlichen Verfahren, die hinüberklingen in den Teich Bethesda, in das Elendsquartier dieser Stadt. Es war ein Sabbat. Man feierte ein Fest dort im Tempel. Viele Menschen waren zusammengeströmt, um die großen Taten Gottes zu rühmen, um den Gott der Väter für seine Hilfe zu danken. Man sang Loblieder, die Posaunen spielten dazu, man lobte Gott, aber an die Elenden in diesem Elendsquartier in Bethesda, da dachte keiner. Man wollte nicht vergessen, was Gott in der Geschichte getan hat. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Aber was Gott jetzt getan haben will, das vergaß man. Ist das nicht bis heute so geblieben? Da feiern wir Feste, wir feiern Gottesdienste und dicht daneben die Not und wir sehen sie nicht. Wir singen Lieder zur Ehre Gottes und gleichzeitig bringen wir den Mund nicht auf, um einem einsamen Menschen einen Trost zu sagen, ein gutes Wort weiterzusagen. Ich habe keinen Menschen. Da leben Millionen von Menschen in Großstädten, Menschen über Menschen wohnen hier und doch gibt es ungezählte Menschen, die denken voller Verzweiflung und manchmal sprechen es sie es sogar aus. Ich habe keinen Menschen, keinen, der mich besucht, keinen, der meine Belastungen sieht, keinen, bei dem ich mich mal aussprechen darf. Ämter haben wir ja genug. Sozialämter, Wohnungsämter, Jugendämter, Arbeitsämter. Aber Menschen, die sich einmal Zeit nehmen, die einen verstehen, die ein gutes Wort haben, ein bisschen Wärme in dieser kalten Welt verströmen, wo sind diese Menschen? Ich habe keinen Menschen. So sagen auch heute viele, die krank sind, die einsam sind, vergessen und unverstanden. Man muss ja noch nicht mal körperlich krank sein, um diesen Satz zu sagen. Heute sagen es viele, die belastet sind, die depressiv sind, die Suchtgefährdeten und Drogengefährdeten, Kinder, die sich mit ihren Eltern nicht mehr verstehen, Jugendliche, die mit ihren Eltern nicht mehr zurechtkommen. Sie sitzen alle an diesem Teich Bethesda und sie warten. Warten, dass das Wasser sich bewegt, bis etwas ändert, sich bis etwas verbessert, sich irgendetwas verwandelt. Und was ist, wenn sich nichts bewegt, sie keine Hilfe sehen, sie keinen Menschen finden? Dann greifen sie schließlich, weil sie das Warten nicht mehr aushalten, zu einer Überdosis Schlaftabletten oder springen vor einen Zug. Aus Verzweiflung. Weil sie mitten unter Menschen leben und doch keinen Menschen haben. Ich habe keinen Menschen. Ich finde, das ist einer der trostlosesten Sätze in der ganzen Bibel. Ich habe keinen Menschen. Ist das das Bild unserer Welt? Damals in Jerusalem und oft genug bei uns auch heute? Nicht die Krankheit war das Schlimmste dort am Teich Bethesda, sondern die Hoffnungslosigkeit. Hoffnungslosigkeit ist das eigentliche Elend des Menschen, schrieb ein Ausleger zu diesem Bibelabschnitt. Sie war es damals und sie ist es heute. Der Mensch, der 38 Jahre lang am Teich Bethesda krank lag, der ist nichts anderes als die personifizierte Hoffnungslosigkeit. Ich habe keinen Menschen. In immer bedrückenderer Häufigkeit wird dieser Satz heute ausgesprochen. Aber entspricht er wirklich den Tatsachen? Keinen Menschen? Ist das wahr? Vordergründig betrachtet mag das ja sein. Es gibt viel Verlassenheit und trostlose Einsamkeit. Und doch, wir haben einen Menschen. Es ist einer, der sich um Hoffnungslose kümmert, der Verzagte und Verzweifelte aufliest, der in die Elendsquartiere dieser Welt geht und der diesen Ort Bethesda, dem Namen nach Ort der Barmherzigkeit, wirklich zu einem Ort der Barmherzigkeit macht. Es ist einer da, der das menschliche Elend sieht. Wir haben einen Menschen, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Und dieser Jesus ist in die Welt gekommen, Hoffnungslose mit neuer Hoffnung zu erfüllen, Einsame in echte Gemeinschaft zu bringen und Belasteten ihre Lasten abzunehmen. Liebe Gemeinde, vielen von uns ist er ja schon persönlich begegnet. Auch an diesem Ort Bethesda, an diesem Ort der Hoffnungslosigkeit. Und er hat aus diesem Ort der Hoffnungslosigkeit einen Ort der Barmherzigkeit gemacht. Er, der Sohn Gottes, ist Mensch geworden, damit auch wir Menschen für andere werden. Er ist unser Bruder geworden, damit wir anderen Bruder oder Schwester werden. 38 Jahre lang krank. Ich habe keinen Menschen, sagt dieser Mann am Teich Bethesda. Und nun kommt Jesus zu ihm, die Hoffnung in Person. Es gibt keinen Ort der Hoffnungslosigkeit, den Jesus nicht finden würde. Er geht in die Bethesda-Hallen der Menschen, er geht in die Ghettos der Einsamkeit und die Bunker des Elends. Er sucht verzweifelte Menschen und er spricht sie an. Er spricht diesen Kranken an. Willst du gesund werden? Und liebe Gemeinde, wenn heute Jesus in die Elendsquartiere dieser Welt geht, zu den Bethesda-Orten, dann möchte er uns dabei haben. Er will auch uns, die er gesund und heil gemacht hat, mitnehmen auf diesem Weg. Jesus will dorthin nicht allein gehen. Er will uns dabei haben, heute als seine Mitarbeiter und seine Mitarbeiterinnen, als Seelsorger und Seelsorgehelfer. Er tut immer das Entscheidende, nicht wir. Aber er möchte es nicht alleine tun. Wir dürfen von ihm lernen, von seiner Seelsorge. Wir dürfen von ihm lernen für unseren Umgang mit den Menschen, für Einsame und Verzweifelte. Wir dürfen mit Jesus gehen, die er gesund gemacht hat, damit er durch uns heute an den Orten der Bethesda-Orte geht. Und was können wir dabei bei Jesus lernen? Ich möchte drei Überschriften nennen. Meine erste Überschrift: Jesus sieht, können wir sehen. Es heißt hier von Jesus, als Jesus den Kranken liegen sah, so fängt seine Hilfe an. Das ist das Besondere an Jesus. Wenn er kommt, dann sieht er uns Menschen so, wie wir wirklich sind. Er sieht, wie es tatsächlich um uns steht. Immer wieder heißt es in den Evangelien, als Jesus den Menschen sah. Unter einer dieser Augen, die dort hängen, steht der Bibelvers, wo Jesus zu einem Nathanael sagt: Ehe Philippus dich rief, sah ich dich unter dem Feigenbaum. Jesus sieht. Oder ein Zachäus, der sich in einem dicht belaubten Feigenbaum versteckt hatte, um einen Blick auf Jesus zu werfen, da bleibt Jesus stehen, er sieht den Zachäus und sagt: Zachäus, komm herab. Er sieht einen Matthäus, der als Zöllner dort an seiner Arbeitsstelle ist, geht auf ihn zu und sagt: Matthäus, folge mir nach. Jesus sieht. Und wenn er sieht, dann sieht er nicht nur das Äußere. Er sieht auch unsere innere tief sitzende Not. Er nimmt ja an dem Kranken nicht nur seine krummen Glieder wahr, seine gichtgebogenen Finger oder seine erloschenen Augen. Er blickt durch diese Dinge hindurch und sieht die tief sitzende Einsamkeit in diesem Menschen. Er sieht seine Verzweiflung, seine Enttäuschung vom Leben, seine Schwermut, die ihn tiefer bedrückt als seine äußere Krankheit. Jesu Sehen ist ein seelsorgerliches Sehen. Und dieser seelsorgerlich wache Blick, das ist oft schon der erste Schritt zur Hilfe, wo man Menschen sieht, wie sie wirklich sind. Und da beginnt der Schritt von der Diagnose zur Therapie. Und genau das braucht der Menschen heute dringender als alles andere. Diagnosen gibt es ja genug. Aber Seelsorge, Seelsorge Jesu führt über die Ursachenbeschreibung hinaus. Sie sucht den Punkt, wo er mit seiner äußeren und inneren Hilfe ansetzen kann. Und hier kommt genau unsere ganze Verlegenheit hervor. Was sind wir heute doch für eine menschenblinde und oft auch nächstenblinde Christenheit geworden? So vieles sehen wir heute. Die großen Probleme dieser Welt, wirtschaftlich-politische Entwicklungen, wir sehen Umweltzerstörung und Klimakrise. Aber wo ist der seelsorgerliche Blick für den Einzelnen? Ist uns der abhanden gekommen? Haben wir vor lauter Fernsehen die Nahsicht verloren? Oder haben wir vor lauter Blick auf das Smartphone die anderen Menschen nicht mehr gesehen? Es ist ja manchmal erschreckend. Man geht durch die Stadt und jeder hat so einen Blick, so ganz kurz vor sich. Sie sehen auf ihr Handy. Da laufen Hunderte von Menschen an einem vorbei, aber die werden gar nicht gesehen, gar nicht wahrgenommen. Haben wir noch den Blick für die Menschen in den Bethesda-Hallen? Sehen wir noch den Depressiven auf der nächsten Etage, der immer wieder mit Selbstmordgedanken spielt? Haben wir noch einen Blick für den älter gewordenen Kollegen, der in der ständigen Angst lebt, aufs alte Eisen abgeschoben zu werden? Sehen wir noch die Witwe, die ihren Mann verloren hat und nun mit ihren unmündigen kleinen Kindern alleine irgendwie fertig werden muss? Haben wir noch einen Blick für die Asylsuchenden in unserem Land, der von anderen Hausbewohnern links liegen gelassen wird oder sogar von Rechtsradikalen angegriffen wird, wo Asylbewohnerheime in Brand gesetzt werden? Haben wir noch einen Blick für das junge Mädchen in der Nachbarschaft, die sich mit ihren Eltern zerstritten hat und nun in der Gefahr ist, auf die schiefe Bahn zu kommen? Jesu Seelsorge fängt immer mit diesem Sehen an. Und auch wir müssen neu anfangen, richtig sehen zu lernen. Dass wir die Menschen sehen mit dem Blick Jesu. Und darum kann es nur unsere Bitte sein, Jesu, gib gesunde Augen, die was taugen, rühre meine Augen an. Dass wir nicht wegsehen, weil wir es nicht mehr ertragen können, sondern hinsehen. Ein zweiter Punkt, Jesus hört, können wir hören. Als Jesus sich dem Kranken zuwendet und ihn anspricht, da fühlt sich dieser Kranke zum ersten Mal angenommen und er fühlt sich ernst genommen. Als Jesus ihn anspricht, willst du gesund werden, da brechen die Worte aus ihm heraus, als ob eine Sturzflut aus ihm herausbricht, wenn eine Schleuse sich öffnet und er beginnt zu erzählen. Seine ganze Geschichte, eine lange Geschichte. Und sie gipfelt in dem verzweifelten Aufschrei, Herr, ich habe keinen Menschen, keinen, der sich Zeit für mich nimmt, keinen, der mich besucht, keinen, der mir einmal zuhört, keinen, der mir ein wenig vorliest oder mir etwas erzählt, keinen, der mir hilft, als Erster in den Teich Bethesda zu kommen, damit mich der Engel dort anrühre und ich gesund werde. Und Jesus hört zu. Er wendet sich ganz diesem armen Kranken zu. In dieser Stunde gibt es für ihn nichts Wichtigeres als diesen einen Menschen. Alles andere tritt jetzt zurück. Auch das Hören ist ein Stück Seelsorge. Dieses gesammelte, anderen Menschen ganz zugewandte Zuhören, diese echte, herzliche Anteilnahme, Anteil nehmen an dem Lasten des Nächsten. Das fällt uns oft ungeheuer schwer. Wir haben uns ja oft angewöhnt, zwei oder drei Dinge gleichzeitig zu hören und neben dem Hören noch alles Mögliche zu tun. Wir sind umgeben vom Morgen bis zum Abend von einer Geräuschkulisse. Und da fällt uns das ruhige Hören ohne Ablenkung zu schwer. Jesus war ein Meister des seelsorgerlichen Hörens. Wenn wir, liebe Gemeinde, anderen Menschen wirklich helfen wollen, dann müssen wir um ein neues Hören ringen, müssen darum bitten, dass der Herr uns das Ohr öffnet, damit wir hören können, wie Jünger hören. Denn nur durch das Hören kommen wir auch zum Helfen. Und ein dritter Punkt, Jesus hilft, können wir helfen. Von einer eigenartigen Tiefenwirkung ist das Helfen Jesu. Das erschöpft sich ja nicht nur in der Heilung der äußeren Krankheit, sondern wir können bei Jesus immer wieder hören, er heilt und er vergibt. Denn ihm ist der ganze Mensch wichtig, nicht nur sein Körper, sondern auch sein inneres Leben, das Zentrum des Menschen. Und darum bindet Jesus beim Helfen die Fürsorge und die Seelsorge immer untrennbar zusammen. Es geht ihm um Heilung, aber auch um Heil. Es geht ihm um das Heil des Körpers, aber auch um das Heil der Seele des ganzen Menschen. Und dafür hat er sein Leben am Kreuz auf Golgatha dahingegeben, damit wir erlöst und frei von aller Schuld, versöhnt mit Gott, das Leben haben, das nur Gott schenken kann. Jesus ist der Auferstandene und der lebendige Herr. Auch heute sieht er uns. Und weil Jesus selbst gepredigt und geheilt hat, vergeben und geholfen hat, darum dürfen auch wir das lösende Wort und die helfende Tat weiterreichen. Einen guten Rat und das Gebet. Ich habe keinen Menschen. Wirklich? Ich habe einen. Jesus Christus, Gottes Sohn, der Mensch geworden ist, Mensch für jeden, für uns. Der will uns begegnen in unseren stillen Kammern, in den Irrgärten irgendwelcher Lebenssüchte, wo wir uns verlaufen haben. Er will auch heute den Menschen begegnen und liebe Gemeinde, er will uns durch uns tun. Wir sind seine Gemeinde. Wir sollen seine Augen, seine Ohren und seine Hände sein. Da fällt mir das T-Shirt ein, das der Hauskreis aus unserer Gemeinde jemanden geschenkt hat, dir Silke. Die helfende Hand. Jesus will helfen und er will es durch uns tun. Wir sind seine Augen, seine Hände, seine Ohren. Vielleicht sollten wir einen Entschluss fassen, es uns einfach einmal vornehmen, einen einsamen Menschen zu besuchen, ihm im Jesu Namen zuhören und helfen, soweit es in unserem Vermögen liegt. Vielleicht sollte jeder für sich einmal einen tapferen Entschluss fassen, jeder vor Gott, sich selbst einmal überwinden und einem Menschen, der im Dunkel ist, ein kleines Licht bringen. Sollten wir nicht einmal ganz konkret überlegen, wie wir heute, morgen, in der nächsten Zeit einen Menschen aufsuchen, besuchen, anrufen, Zeit haben, ihm zuzuhören, mit ihm zu reden. Und wir sollten diese Bitte nicht so ganz weit von uns wegschieben. Gottes Wort will uns vom Hören zum Tun führen. Und ich bitte euch im Namen Jesu, lasst euch bewegen. Und wisst ihr was? Wir müssen nicht allein gehen. Jesus geht voran und Jesus geht mit. Amen.